Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich befinde mich heute in Golm im Landeshauptarchiv Brandenburg mit zwei Frauen, die hier arbeiten und die an einem ganz besonderen Projekt gearbeitet haben, und zwar Julia Moldenhaver und Johanna Stauber. Fangen wir mal erstmal damit an, was das Hauptarchiv ist, Frau Moldenhaver.
Das Brandenburgische Landeshauptarchiv ist das zentrale staatliche Archiv des Landes Brandenburgs und bewahrt Archivgut aller Stellen des Landes sowie seiner Rechts- und Funktionionsvorgänger. Das ist jetzt erstmal eher ein bisschen sperrig.
Und das Schöne ist aber auch, dass Sie gleich schon die Rechts- und Funktionsvorgänger mit drin haben, um ja. Die es nämlich heute ja dann gehen soll. Ja?
Genau, also im Grunde genommen ist das Landeshauptarchiv sowas wie das zentrale Gedächtnis des Land Brandenburgs. Was wir hier überliefern, sind authentische Quellen aus der Verwaltung, und zwar in den Zuständigkeiten, wie das Land Brandenburg eben war zu der Zeit, in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und das machen wir, um nachfolgenden Generationen zugänglich zu machen, wie Verwaltung funktioniert hat, aber wie Gesellschaft auch funktioniert hat, wie Politik Prozesse entschieden hat. Und ja, das ist die Aufgabe, und das ist auch eine wichtige Aufgabe, denn was der Staat hier macht, ist sozusagen den Bürgerinnen und Bürgern das Archivgut übereignen, damit darin erforscht werden kann, wie die Vergangenheit war, um Gegenwart zu verstehen.
Das Archiv ist, wie der Name Eierkuchen sagt, ein Archiv und kein Forschungsinstitut. Frau Stauber, trotzdem wird hier geforscht.
Genau, das ist richtig. Das ist so, weil wir ein Forschungsprojekt sind, ein zeitlich befristetes Forschungsprojekt. Wir nennen uns immer kurz das OFP-Projekt. OFP steht für Oberfinanzpräsident oder beziehungsweise Oberfinanzpräsident Berlin-Brandenburg, wenn man es ganz genau nimmt und ganz ausformuliert. Und wir sind ein Provenienzforschungsprojekt in allererster Linie, also ein digitales Provenienzforschungsprojekt. Und vielleicht ist der Begriff Provenienzforschung noch etwas sperrig, auch für die Zuhörenden. Provenienzforschung setzt sich ja aus zwei Begriffen sozusagen zusammen. Einmal aus Provenienz und Forschung. Forschung ist ja klar, würde ich sagen. Und Provenienz ist ursprünglich lateinischer Begriff, kommt vom provenire und heißt so viel wie herkommen oder auch Herkunft. Also man kann das quasi übersetzen als Herkunftsforschung. Und Provenienzforschung befasst sich also mit der Geschichte bzw. der Herkunft von Kunst- und Kulturobjekten. Und das machen wir auch hier in diesem Projekt, aber etwas anders, nicht an einem Museum oder an einem Auktionshaus zum Beispiel, sondern eben in einem Archiv.
Und das OFP-Projekt, um das es heute eben auch gehen soll, ist also schon mal in der Hinsicht besonders, weil das Archiv selber so eine sehr enge Verzahnung in dem Projekt hat zur Forschung. Und Sie als Projektleiterin von Moldenhaver können mir wahrscheinlich erklären, wie kam es denn überhaupt dazu, dass dieses Projekt hier gestartet wurde? Denn das ist ja auch ein bisschen einzigartig.
Das ist einzigartig, weil normalerweise Forschung an Archivgut eben retrospektiv stattfindet, das heißt also zeitlich versetzt. Und hier findet das parallel statt, und zwar ganz parallel auch zu den Aufgaben, die wir vorher erledigen mussten, damit die Kolleginnen in der Provenienzforschung überhaupt an die Akten kommen konnten. Entstanden ist das Ganze auf Initiative von Frau Dr. Irina Strelo. Frau Strelo war hier als Provenienzforscherin an diesem Bestand schon vorher tätig im Rahmen eben ihrer vorherigen Tätigkeiten und hat schon intensiv mit dem Bestand, diesem eben sogenannten OFP-Bestand, gearbeitet und auch Hinweise für ihre Forschung daraus gefunden und hat eben gedacht, okay, da steckt so viel Potenzial und so viel Information in dem Bestand. Eigentlich brauche ich den ganzen Bestand. Ich brauche nicht nur 30 Akten, die ich durchgehe, sondern ich brauche den ganzen Bestand. Jetzt muss man wissen, dieser ganze Bestand besteht aus rund 42.000 Akten. Das sind bildlich gesprochen 120 laufende Meter. Also laufende Meter ist so eine Kennzahl, die wir im Archiv benutzen. Also es meint tatsächlich Regalmeter. Oder wenn man eine andere Zahl nehmen will, 1,5 Millionen Blatt. Das ist eine ganze Menge. Das jetzt händisch durchgehen zu wollen, würde man sicherlich irgendwann schaffen. Aber es geht ja darum, man will es in einer gewissen Zeit schaffen. Man will diese ganzen Akten sichten, analysieren, durchgehen, eben auf diese Hinweise. Und was Frau Strelo entwickelt hat, ist eben die Idee, ich will all diese Akten sichten, ich will das digital tun und ich möchte das auch eigentlich ziemlich bald. Und das ist auch sozusagen das Umdenken in der ganzen Methode, aber das kann Frau Stauber sowieso viel besser erläutern. Aber in dem Vorgehen eben als Provenienzforscherin zu sagen, ich gehe nicht mehr von diesem Anfangsverdacht aus, sondern ich nehme mir eben diesen ganzen Bestand, der in diesem Archiv liegt und will den analysieren. Jetzt ist es aber natürlich so, Frau Strelo kam an und wir hatten die Akten nicht digital vorliegen, sondern das war dann tatsächlich so, dass Frau Strelo gesagt wurde seinerzeit, ja, okay, wir können die Akten digitalisieren, die Akten müssen vorbereitet werden für die Digitalisierung. Wir reden hier von 120 laufenden Metern, das ist Massenverarbeitung und dafür braucht es Geld. Und wir haben jetzt als Archiv natürlich ein Budget, aber das ist eben eine Dimension, die ist neu. Und wenn wir das mit eigenen Mitteln machen würden, würden wir über Jahre, Jahrzehnte reden, je nachdem, wie man es einplanen kann. Und Frau Strelo ist halt losgegangen, hat Geld eingeworben. Also sie ist auch diejenige, die die Fördermittel dadurch dann dafür zusammengebracht hat und die dann wiederum zurückgebracht hat sozusagen. Und nach einer gewissen Aushandlungsphase ist dann auch das Archiv tatsächlich als Projektträger eingetreten. Denn Frau Strelo ist ja nicht institutionell angebunden gewesen und Fördermittel können eben nur an Institutionen weitergegeben werden. Und da wir das bestandshaltende Archiv sind, ist dann im Laufe der Vorarbeiten oder der Vorplanung die Entscheidung getroffen worden, das Landeshauptarchiv wird auch Projektträger und Fördermittel entgegennehmende Stelle sozusagen. Frau Strelo war dann Angestellte des Landeshauptarchivs von 2020 bis vergangenes Jahr. Und ja, dann haben wir uns überlegt, wie setzen wir das Ganze nun um.
Ich muss kurz zwischenhaken. Wir verlinken natürlich die Webseite von Frau Strelo und der ganze Punkt, warum das eben auch wichtig ist, dass jetzt, Aktendigitalisierung als Speedrun zu betreiben, ist ja, dass es da unter anderem um Restitution von NS-Raubkunst und anderen Gegenständen geht, wo natürlich da immer weniger Nachfahren irgendwie das überhaupt dann antreten könnten oder das wird dann die Decke auch immer dünner. Also ist auch irgendwie klar, dass das jetzt schneller gehen musste. Ich meine, eher ist die Frage, warum es nicht vorher schon jemand gesagt hat, okay, man sollte das jetzt mal vorrangig betreiben, dass die Leute dann auch noch was davon haben zu ihren Lebenszeiten. Aber das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber genau, ich verlinke in den Shownotes die Seite von Frau Dr. Strelo und dann machen wir mal weiter. Genau, also dann war klar, es gibt jetzt Förderung für dieses Projekt. Das war zeitlich auch eingegrenzt, ne, auf 3 Jahre?
Zunächst ja, genau.
Und wie ging es dann los?
Vielleicht macht es Sinn, noch mal einen kurzen Exkurs zu diesem Bestand tatsächlich zu machen. Also dieser Bestand der sogenannten Vermögensverwertungsstelle ist eben ein Teil der Finanzverwaltung gewesen. Und diese Stelle arbeitete von 1942 bis 1945 und war eben eigens dafür eingerichtet worden. So ist eben Verwaltung. Es gibt einen Vorgang, der soll abgewickelt werden, um Vermögen zu verwerten. Und zwar von den Personen, die im Nationalsozialismus als Gegner identifiziert worden sind. Das waren Juden und Jüdinnen, aber auch Sintessa und Romnia und politische Gegner. Und dieser Bestand lagert deswegen bei uns, weil der Wohnort dieser Personen in der Regel der letzte Wohnort Berlin war. Und das vielleicht einfach nochmal zum Bestand an sich. Warum ist der relevant? Weil eben diese ganze Verwaltungseinheit nur dafür da war, sich um das Vermögen dieser Person damit zu befassen und dem Staat sozusagen, wenn man so will, zu übereignen. Und das war der Ansatzpunkt von Frau Strelo zu sagen, okay, es gibt eben diese Verwaltungseinheit und es gibt ganz geregelte Vorgänge, es gibt Gesetze und Verordnungen. Frau Stauber wird mich in der Folge noch ergänzen dazu. Und wenn ich das systematisch durcharbeiten kann, werde ich ganz viele Informationen finden, um Provenienzlücken zu schließen. Es geht nicht darum, aus dem ganzen Bestand die ganze Provenienz eines Objekts herzuleiten. Das wird nicht funktionieren, sondern das sind Puzzleteile in einem Ganzen. Und die Aufgabe des Projekts war es dann letztlich, die Zielstellung, diese Informationen weiterzugeben an Institutionen, in denen sich heute Kunst- und Kulturgut befindet. Da über das man mutmaßen kann, ist es unrechtmäßig entzogen worden. Es gibt auch Redundanzen in den Informationen. Also es kann genauso gut sein, die Institution, das Museum hat selber schon dazu geforscht und es gibt schon einen Stand, der weiter ist, als den wir sozusagen kennen. Aber wir geben diese Informationen weiter und das ist das Ziel des Projekts gewesen. So, wie haben wir jetzt angefangen? Also wir hatten jetzt einfach diese 120 laufenden Meter vor uns und den Wunsch oder auch das Förderkriterium, dass in sehr kurzer Zeit eigentlich ja Ergebnisse präsentiert werden sollen. Sie haben schon gesagt, warum hat man es nicht viel früher gemacht? Ja, weil es eben auch ein großer Aufwand ist und da eine Infrastruktur auch für erforderlich ist, einfach technisch gesehen. Also ich muss die Dinge ja prozessieren können, also große Datenmengen, ich muss sie speichern können, ich muss sie abwickeln können, ich muss sie nachnutzbar bereitstellen und ich brauche ein Know-how. Wie mache ich denn so Massenverarbeitung eigentlich? Nicht nur bei den digitalen Daten, sondern eben auch ganz bei den physischen Akten, die ja auch erstmal alle angesehen werden mussten. Also wir haben rund 42.000 Akten und soll sagen, was soll damit passieren? Müssen sie gereinigt werden? Müssen sie foliiert werden? Wie viele Blätter sind es überhaupt? Die müssen alle entsäuert werden. Das Material aus der Zeit des Nationalsozialismus, also eher schlechtes Papier. Und diese Tätigkeiten, also es war völlig klar, das muss alles gemacht werden. Und dann haben wir erstmal gesagt, okay, wir gucken uns tatsächlich den ganzen Bestand Akte für Akte an. Das haben die Restauratoren gemacht und auf Grundlage dieser Zustandserfassung wussten wir dann eben, wie viele Blätter das sind und welche Maßnahmen alle gemacht werden müssen, welche Formate enthalten sind, wie viele Büroklammern rausgemacht werden müssen, all diese Dinge, wo ich sonst nicht scannen kann beispielsweise. Und dann war eine wichtige Entscheidung in diesem ganzen Projekt, wie kriegen wir das jetzt mit der Menge hin und dieser Gleichzeitigkeit der Tätigkeiten, dass wir dann irgendwann gesagt haben, ja, wir zerlegen es halt in Pakete. Also wir haben 120 laufende Meter, das teilen wir jetzt mal so durch 11 und haben handhabbare Pakete, die erst zum Restaurierungsdienstleister gehen, zurückkommen, qualitätsgesichert werden, dann zur Digitalisierung gehen, zurückkommen, qualitätsgesichert werden. Und dann, wenn diese Aufgaben, die das Archiv geleistet hat, abgearbeitet sind, die OCR drüber gelaufen ist, dann kann das in das DMS eingespeichert werden, wo dann tatsächlich die Forschung stattfindet. Und es gab natürlich so einen zeitlichen Verzug, aber so hatten wir immer so mehrere tausend digitalisierte Akten, die in das DMS, also in dieses Auswertungstool, eingespeist worden sind. Und dann konnten die Kolleginnen aus der Provenienzforschung sukzessive vorgehen mit der Auswertung, plus dass wir parallel dieses Auswertungstool auch selber entwickelt und programmiert haben. Auch dafür gab es keine Blaupause. Und auf Grundlage der Ideen von Frau Strelo, also sie hatte sich ja was bei der Methode gedacht, aber es ist natürlich auch so, wenn ich so ein Tool benutze, dann verstehe ich, was es kann und entwickle das weiter. Und das haben wir, ist parallel gelaufen und so sind so die einzelnen Arbeitsbereiche auch ineinander gegriffen.
Das Besondere, was Sie gerade auch beschrieben haben, eben, dass da schon gleich, sobald eigentlich die Akten digitalisiert sind, OCR, weiß ich nicht, ob wir es erklären müssen, ich sage es jetzt einfach trotzdem, ist die Schrifterkennung, also die, ne, wo aus den niedergeschriebenen, nicht digitalen Schriftbildern sozusagen wieder normale Schrift gemacht wird.
Texterkennung tatsächlich nur für maschinenschriftliche
Ja, Drucke. Die haben ja Sütterlin damals geschrieben, ne?
Fraktur ist es, also die Druckschrift ist Fraktur. Handschriftliche Sachen sind nicht erkannt worden. Das heißt, es gibt so eine gewisse Unschärfe. Dennoch ist es so, wir haben es hier mit Verwaltungsunterlagen zu tun. Wir hatten es ja eingangs schon gesagt, Vorgänge sind abgebildet. Vorgänge haben Formulare, immer wiederkehrende Abläufe. Das heißt, man hat halt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit von wiederkehrenden einfach Vorlagen. Und die Texterkennung hilft eben schon bei der Kategorisierung und Klassifizierung des Materials. Die Dinge, die ausgefüllt worden sind von den Verfolgten selber, die sind oft handschriftlich und das ist natürlich das, was dann durch die Provenienzforscherin auch ausgewertet wird. Aber gleichzeitig ist es eben so, dass sie durch die Texterkennung viel schneller hingeleitet werden können zu den Fundstellen, wenn sie eben bestimmte Museen, Orte und Personen und so weiter suchen können.
Frau Stauber, wenn Sie eigentlich schon sofort, sobald das dann digitalisiert war, da ran konnten, wie muss ich mir das vorstellen? Was war da das Besondere? Wie haben Sie dann gearbeitet?
Also das Datenmanagementsystem an sich ist was total Besonderes, was auch die Provenienzforschung angeht. Allgemein wurde ja mit dem Bestand auch schon gearbeitet, aber immer dann nur fallweise. Und das Datenmanagementsystem ist so ein bisschen für uns wie so eine Art Vorsortierung, was Frau Mollenhaver auch schon gesagt hat. Uns werden dann die Akten angezeigt, die potenziell halt Fundstellen zeigen. Also wir haben da verschiedene Kategorien im Datenmanagementsystem eingerichtet. Hinter diesen Kategorien stehen Schlagworte, also zum Beispiel Namen von ehemaligen Museumsdirektoren aus der Zeit oder die Namen der Museen. Und über die Volltexterkennung werden dann diese Akten der richtigen Kategorie in dem Datenmanagementsystem zugeordnet. Wir gehen dann quasi in die Kategorie und schauen, oh, welche Akten werden uns angezeigt und gehen dann im Detail in die Akten und schauen, ist das tatsächlich ein Treffer? Es gibt natürlich auch Fehler bei der OCR, also die erkennt auch manche Sachen nicht korrekt. Das muss man natürlich auch dann sozusagen aussortieren und so verfeinert man dann quasi die Vorsortierung, die Priorisierung in der Bearbeitung der Akten.
Und war das für Sie eine große Umstellung, so zu arbeiten? War es positiv? War es nicht? Also was waren so die Besonderheiten dann für Sie?
Also ich komme vom Museum und Provenienzforschung am Museum. Das ist immer noch, würde ich sagen, so ein Großteil, wo Provenienzforschung auch betrieben wird. Also wo es dann auch vielleicht feste Anstellungen gibt, ist oft an Museen. Und da hat man oft das eine Objekt und geht vom Objekt aus in der Recherche und nutzt natürlich auch schon digitale Tools. Also es gibt einige Datenbanken in der Provenienzforschung und generell digitale Provenienzforschung ist auch ein großes Thema in der Community. Aber dass man halt so diesen Quellenbestand so umfangreich auswertet und quasi dieses DMS die erste Möglichkeit ist, sich den Akten zu nähern und dann erst im zweiten Schritt dann den Objekten und das, was in den Akten steht, ist was total Besonderes und das kannte ich davor auch noch nicht.
Finde ich auch interessant. Ich hätte immer, also ich als Laie denke dann natürlich immer, klar ist nicht alles digitalisiert, aber dass man wirklich als erstes losgeht in den Keller, also jetzt ist jetzt mein Vorurteil, oder in den klimatisierten Raum, in dem die Akten sind, und dann da was rauszieht, bevor man irgendwas Digitales macht, finde ich auch erstaunlich. Mhm. Frau Mollenhaver, eine Herausforderung ist dann ja natürlich, also wenn man so ein Projekt macht, was vorher so noch keiner gemacht hat, es ist natürlich, also Sie haben es schon gesagt, ne, man muss sich erstmal einen Plan machen. Der Plan war dann, okay, wir machen das multitaskingmäßig, ne? Also wir prozessieren parallel, das ist schon mal das eine. Aber dann ist die nächste Herausforderung ja auch, dass man mit lauter Leuten zusammenarbeitet oder Leute zusammenbringen muss, die vorher so gar nicht zusammengearbeitet haben, ja?
Oder nur teilweise so zusammengearbeitet haben. Also wir haben tatsächlich dann ja ein Projektteam besetzt, was ich glaube ungefähr 10 Personen auch neu ins Archiv gebracht hat, was auch ein großer Gewinn ist, das muss man auch einfach so sagen, was eben durch diese Förderung möglich geworden ist. Aber es war auch gar nicht so einfach. Also tatsächlich war die Personalgewinnung ein längerer Prozess. Der erste Kollege, der im Haus war mit, war der wissenschaftliche Archivar Dominik Strieder, der die Aufgabe hatte, alle Informationen, die es zu den Akten ja bereits gab, der Bestand ist ja schon länger im Haus, das heißt, er ist auch erschlossen. Er hat diese ganzen Informationen nochmal überarbeitet und die Akten geprüft. Sie hatten vorhin gefragt, warum ist das nicht schon viel früher passiert? Das hat auch damit zu tun, dass es eben personenbezogene Akten sind. Es gibt Schutzfristen auf personenbezogene Unterlagen. Und wenn da auch noch Dritte genannt werden, verlängern sie dich möglicherweise. Und hier geht es um Familien, da werden oft dritte Personen genannt, ne? Verwandte, Geschwister, Kinder. Und also das ist auch so, ne, wenn Archiv, also für Archiv bedeutet Zeit halt, umso weiter die Zeit vorangeschritten ist, umso länger liegt es zurück, umso einfacher kann ich die Sachen auch benutzen, das ist sozusagen. Genau, aber diese Personalgewinnung war eben ein etwas längerer Prozess. Wir haben dann Restauratorinnen eingestellt, die Provenienzforscherinnen eingestellt und auch Informationswissenschaftler bzw. Softwareentwickler. Und die Herausforderung in so einem Team, was so interdisziplinär ist und auch völlig andere Hintergründe hat, also Unser Softwareentwickler ist Astrophysiker eigentlich. Jetzt haben wir die Provenienzforscherin, die vorher im Museum unterwegs war mit Archiv, also gar nicht vielleicht, also als Nutzerin zu tun hatten, aber auch nicht mit diesem ja auch verwaltungsgeprägten Umfeld. Das kommt ja auch noch dazu. Wir sind hier in einem sehr dynamischen, agilen Projekt unterwegs und haben aber ja trotz allem ja ein Umfeld, in dem wir uns auch bewegen. Und da war sicherlich erstmal die Herausforderung, einander zu erklären, worum es geht. Also was sind so die einzelnen Perspektiven, sich sprachlich anzunähern, Vertrauen ineinander zu gewinnen und auch in die Fachlichkeit, also so auch von der Projektinitiatorin an uns, in dieses Haus sozusagen. Ne? Sie hat jetzt also zu Beginn ja 3,3 Millionen, am Ende waren es 4,4 Millionen Fördergelder gebracht und die sollten natürlich auch in dem Sinne der Förderung umgesetzt werden. Also Vertrauen spielt auch eine große Rolle. Und einfach das Stärken eines Wir-Gefühls, was eben schon viel mit Kommunikation zu tun hat, aber auch gleichzeitig damit zu tun hat, okay, also mit Projektplanung, mit Controlling in der Übersicht zu behalten, wo sind wir gerade, was muss getan werden, wo gibt's jetzt Dinge, die uns gerade behindern, wo sind wir an welcher Stelle. Für das DMS haben wir die Anforderungen gemeinsam aufgenommen und formuliert und weiterentwickelt. Und am Ende ist aber ein Projektteam entstanden oder hat sich gefunden auch, was sehr dynamisch und erfolgreich an diesem Projekt arbeitet. Und das würde ich mindestens sozusagen daran feststellen, dass das Projekt ja auch nochmal 3 Jahre verlängert worden ist. Also, weil wir es eben geschafft haben, das ins Laufen zu bringen. Das muss man ja einfach so sehen. Und dieses Pilotprojekt, von dem ja anfangs auch sozusagen gar nicht klar war, in welche Richtung sich das auch entwickelt, wird die Methode bestätigt, die sozusagen erstmal als These dastand, können wir als Archiv so das so abwickeln, wie das jetzt wie wir uns das vorgenommen haben, und der Projekterfolg zeigt dann eben oder die Ergebnisse zeigen einfach, okay, es lohnt sich nochmal 3 Jahre intensiver zu forschen. Tatsächlich ist ja die Digitalisierung abgeschlossen, also diese ganzen, wir sagen immer manuellen Arbeiten, also alles, wofür wir die Akten tatsächlich physisch nochmal in die Hand nehmen mussten, sind abgeschlossen. Und die nächsten 3 Jahre sind dann intensives Auswerten und Weiterqualifizieren der Daten auch. Also es ist jetzt auch ein großes Thema, ja, das sind nicht nur Daten, sondern Forschungsdaten, das sind Forschungsergebnisse und wie können wir die nachnutzbar bereitstellen, so wie wir auch versuchen, alles andere mit großem Fokus auf Nachnutzbarkeit bereitzustellen. Oder wir haben auch alles mit großem Fokus auf Nachnutzbarkeit entwickelt. Also sowohl unsere Anwendungen als auch die Arbeitsabläufe, sodass wir sozusagen in allen Teilen immer so versucht haben, okay, best practice mäßig, wie kann ich die Dinge auch wiederholbar machen für andere. Also ja, das ist so doch so ein Grundsatz in diesem Projekt gewesen, Nachnutzbarkeit.
Jetzt, Frau Stauber, Sie haben gleich noch mitgebracht oder beziehungsweise mir vorher netterweise sogar auch geschickt, ich kann jetzt ja auch drauf gucken, dann ein Fallbeispiel, wo man mal sehen kann, okay, was ist denn mal rausgekommen und was sagen denn die, was haben die Akten, was hat die Detektivarbeit denn eigentlich ergeben?
Genau, und zwar ist das der Fall Ferdinand Mainzer. Also es sind in der Vermögensverwertungsstelle 2 Akten zu ihm überliefert, beziehungsweise sie werden zu ihm geführt. Da ist auch immer ganz wichtig zu sagen, das wird immer, also die Akten sind die Einzelfallakten zu Personen und die werden immer zu dem Haushaltsvorstand geführt. Und das war in dem Fall Ferdinand Mainzer, seine Frau Gertrud Mainzer, geborene Saberski, und ihr Vermögen werden in der Akte aber auch mit behandelt.
Ich muss kurz zwischenhaken. Ja? Also wie muss ich mir das vorstellen? Also jetzt rein technisch, weil Frau Moldenhaber hat es vorhin ja auch schon mal angedeutet. Also ich meine, es handelt sich um Akten von einer offiziellen Institution des damals, ja, ist das dann Deutsches Reich? Die sind Deutsches Reich, ne? Ja. Und das heißt, die haben einfach ganz klar eine Struktur und da wird über eine Familie, über deren Hausstand Buch geführt.
Genau, also es war eine Finanzbehörde, eine NS-Finanzbehörde, und die Vermögensverwertungsstelle war ja, wie Frau Mollenhaber auch schon gesagt hat, ab 1942 tätig. Es gab davor ja auch schon Finanzbehörden, aber ab da wurde diese Vermögensverwertungsstelle eingerichtet und die haben sich explizit mit dem Vermögen von Personen befasst, die sich zu dem Zeitpunkt dann im Ausland befunden haben oder halt auf dem Weg dorthin waren, sei es jetzt in der Immigration oder der Deportation. Und da galten dann verschiedene Gesetzgebungen dafür. Also es wurde quasi juristisch scheinlegitimiert, der Entzug. Also da gab es dann Gesetze. In dem Fall von Ferdinand Mainzer zum Beispiel war das die 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz. Die galt ab November 1941 und die besagte, dass ab diesem Stichtag, also dem 25.11., alle Personen, die sich zu dem Zeitpunkt im Ausland befunden haben, also in Konzentrationslagern oder auch wie zum Beispiel Ferdinand Mainzer in den USA, deren Vermögen, die werden erstmal ausgebürgert und deren Vermögen wird dann im Zuge dessen als dem Deutschen Reich verfallen erklärt. Also es wurde dann, war dann ein automatischer Prozess, also es musste keine, davor war das ein bisschen längerer Prozess mit den Gesetzen davor, da gab es schon Gesetze von 33, wo das möglich war, aber das war dann jetzt ein ganz automatisierter Prozess, also alle im Ausland lebenden Jüdinnen und Juden, deren Vermögen wurde Stichtag 25.11. automatisch entzogen. Und genauso war das auch bei Ferdinand Mainzer, der sich, wie gesagt, schon im Ausland befunden hat zu dem Zeitpunkt und seiner Ehefrau. Und da wurde jetzt geguckt, welches Vermögen ist noch im Inland vorhanden. Da wurde, also da hat die Finanzbehörde ganz eng mit der Gestapo auch zusammengearbeitet. Und außerdem war auch in der 11. Verordnung ganz klar geregelt, wer im Besitz ist vom Vermögen von solchen Personen, muss das aktiv melden. Also da haben dann auch zum Beispiel Spediteure sich aktiv an die Vermögensverwertungsstelle gewandt und gesagt, ich muss laut Paragraph 7 anmelden, dass ich hier im Besitz von Vermögen von Ausgebürgerten bin.
Das heißt, wenn die das irgendwo zwischengelagert haben, wenn die jetzt gesagt haben, ne, wir müssen flüchten und jetzt beauftragen die jemanden, okay, packt die Sachen da ein oder so, dann sind die verpflichtet gewesen, das dann zu melden.
Wenn es sich noch im Inland befunden hat, ja. Genau, ja. Dann waren sie verpflichtet und mussten das tun, ja. Das war ganz klar geregelt und bei Ferdinand Mainzer und seiner Frau war das so, vielleicht ganz kurz zu den beiden, auch wenn, das muss man ganz klar sagen, in den Akten der Vermögensverwertungsstelle oft kaum biografische Informationen zu den Personen enthalten sind, weil das einfach für den Verwaltungsprozess nicht wirklich wichtig war. Wer das jetzt war, es ging halt wirklich nur um die Besitztümer. Aber trotzdem ganz kurz, um ein Bild vielleicht von den beiden zu bekommen. Also Ferdinand Mainzer war Gynäkologe, hatte dann aber eine Handverletzung und widmete sich dann mehr oder weniger seinem Hobby. Also er war sehr interessiert an Geschichte und Antike und wurde dann auch oder publizierte auch verschiedene Bücher dann. Also er gilt dann als historischer Autor in seiner späteren Laufbahn. Und seine Frau Gertrud Mainzer, geborene Saberski, war eine gelernte Künstlerin. Also sie wurde bei dem Maler Walter Leistikow, hat sie studiert. Und beide waren sehr kunstinteressiert und auch sehr gut in die Kunstwelt vernetzt. Zum Beispiel wurde Ferdinand Mainzer von dem Maler Lovis Corinth auch porträtiert. Also das zeigt, die hatten da auf jeden Fall sehr Interesse, so klassisch so in dem Bildungsbürgertum würde ich die beiden verordnen. Und genau, sie konnten, so sieht es jedenfalls anhand der Akte aus, schon ihr großes Umzugsgut vermutlich mitnehmen. Also im Deutschen Reich verblieben ist tatsächlich eine Kiste Umzugsgut bei dem Spediteur Berthold Jacobi in Berlin. Bei ihm war es jetzt aber so, er hatte sozusagen versäumt, das nach Paragraph 7 der 11. Verordnung aktiv zu melden. Aber die Gestapo hatte schon davor quasi das ausfindig gemacht und beschlagnahmt. Aber es gibt tatsächlich Schreiben in der Akte, die auch nochmal überliefern, dass er sich wirklich sozusagen dafür entschuldigt, dass er das jetzt nicht aktiv gemeldet hat und das bei ihm einfach untergegangen ist aufgrund der Fülle von Fällen.
Also, jetzt muss ich mal selber noch mal kurz gucken hier. Diese Verzahnung ist dann und natürlich da, demzufolge eben aber auch das, dass das alles aktenkundig wurde, ist dann natürlich jetzt dann von Vorteil. Was passiert denn dann, wenn solche Sachen, also wenn diese Detektivarbeit oder dass dieses nachvollziehbar machen, was Sie jetzt auch gesagt haben, wenn das passiert ist, was kann man denn dann, was ist denn die Folge dessen?
Also für uns ist es wirklich als Forscherin in dem Fall von Mainzer sehr gut dokumentiert. Also da sind auch sehr gut die Objekte dokumentiert. Also bei dieser Kiste Umzugsgut, da denkt man ja erstmal eine Kiste. Da drin waren aber tatsächlich 167 Objekte enthalten. Die Gestapo hat es als Ton- und Metallgegenstände beschrieben und in Klammern dann geschrieben, wahrscheinlich Ausgrabungsgegenstände. Tatsächlich, wenn man aber weiter in die Akte guckt, kommen dort auch Schätzungen dann und wirklich auch sehr genaue Listen zu den einzelnen Objekten. Und man sieht, dass es sich um antike Gefäße im größten Teil gehandelt hat und auch Bronze- und Terrakotta-Figuren. Und der Fall Mainzer ist halt für uns, für die Forschung sehr gut, da wir halt in der Akte auch dokumentiert haben, an wen ein Teil der Objekte ging. Und das waren nämlich die Staatlichen Museen Berlin, die tatsächlich so eine Art Vorkaufsrecht hatten auf die Objekte. Also die Finanzbeamten hatten schon ein Gespür dafür, ob das jetzt Objekte wären, die vielleicht nochmal gesondert geschätzt werden müssten. Da gab es auch gewisse Vorgaben, wie was zu verwerten war, und haben da tatsächlich direkt einen Kustos der Antikenabteilung der Staatlichen Museen beauftragt mit der Schätzung der Objekte. Der hat zwei Listen verfasst. Einmal eine Liste von 19 Objekten, wo auch ganz klar schon stand, interessant für die Antikenabteilung selbst. Und die übrigen 148 Objekte hat er auch noch geschätzt, aber waren nicht weiter interessant für die Museen. Und für uns ist jetzt natürlich in erster Linie spannend, oh, 19 Objekte gingen an die Staatlichen Museen zu Berlin. Gibt es ja einen Rechtsnachfolger und existiert es dann auch heute? Und wir haben dann Kontakt aufgenommen, nachdem wir die ganze Akte gesichtet haben und die wichtigen Dokumente rausgenommen, haben die Staatlichen Museen kontaktiert, beziehungsweise die haben auch eine Provenienzforscherin, die zuständig ist für die Antiken, und darüber informiert, dass wir was gefunden haben in den Akten, die Staatlichen Museen zu Berlin da in Verbindung stehen. Und sie hat dann wiederum bei sich im Hausarchiv geguckt, stimmt es, nochmal gegengeprüft und auch geschaut, sind die Objekte noch vorhanden. Tatsächlich ist es so, dass in dem Fall schon 17 der 19 Objekte bereits in den 1960er Jahren zurückgegeben wurden, also dazu sagt man restituiert. Und zwei Objekte sind tatsächlich bis heute nicht auffindbar. Also sie waren damals schon nicht auffindbar und bis heute konnten sie nicht im Sammlungsbestand nachgewiesen werden. Also da ist noch unklar, was mit denen dann im Weiteren passiert ist.
Aber das hatten Sie ja vorher auch schon ein bisschen angedeutet, ne? Das kann halt schon passieren, dass sowas durchaus schon mal irgendwie offenbar wurde und dann auch vielleicht zum Beispiel restituiert wurde oder dass halt eben schon jemand daran geforscht hat. Aber es wird bei diesen 42.000 Akten sicherlich auch eben genauso viele Fälle geben, wo man dann faktisch von null anfangen muss. Ich schwenke mal zurück zu Ihnen, Frau Moldenhaver. Das ist natürlich so ein bisschen so ein Erfolgs, ne, für Sie auch wahrscheinlich so ein Erfolgserlebnis, wenn die Forschung dann konkret, wenn die Provenienzforscherin dann halt doch irgendwie auch ein konkretes Ergebnis erzielen, wenn man sieht, irgendwie, das ist ja auch was anderes, ne, als normalerweise, dass Sie sind ja jetzt die Archivarinnen und Archivare sind auch jetzt an der Forschung ein bisschen mit dran beteiligt, weil sie halt auch gleich die Ergebnisse sehen, oder? Oder Teile der Ergebnisse.
Also die Unmittelbarkeit sozusagen der Ergebnisse, das ist natürlich spannend, und auch die Unmittelbarkeit des Austauschs mit den Forschenden. Also was sind die Anforderungen an Daten oder Informationen oder an die Quellen, mit denen ich umgehen muss als Forschender? Wie sollen die denn eigentlich bereitgestellt werden? Also im Leseserver ist einfach, da liegen die halt auf dem Platz und ich blätter die durch. Aber im digitalen Raum habe ich ja ganz andere Möglichkeiten und auch ganz andere Anforderungen. Und diese Unmittelbarkeit, das ist natürlich spannend und auch natürlich zu sehen, wenn es dann ganz konkrete Fälle wird, weil das illustriert natürlich sozusagen das, was wir immer theoretisch so sagen, ne? Wir bewahren die Quellen, um Schicksale nachvollziehbar zu machen, um Verwaltungshandeln nachvollziehbar zu machen, und das machen wir ja nicht so für so eine theoretische Blase, sondern am Ende des Tages geht es ja auch darum, zu sagen, naja, es ist ja wichtig, weil wir sind alle jeden Tag mit Verwaltung in Kontakt. Und das ist für uns auch unser normaler Rahmen. Aber wie das sozusagen pervertiert werden kann, auch unter politischen Vorzeichen, das macht dieses Projekt ja sehr deutlich, wo ich einerseits mich mit Verwaltungsunterlagen beschäftige, aber andererseits immer bei persönlichen Schicksalen, immer bei Menschen, die dahinter stehen. Und das ist das, ja, sehr spannende. Ansonsten ist es natürlich so, dass Archivare und Archivarinnen ihren Auftrag als solch verstehen, zu sagen, wir stellen die Informationen bereit oder die Akten bereit. Wir sind eine Informationsinfrastruktureinrichtung, und unsere Aufgabe ist eben, das zugänglich machen. Wir wollen, dass verschiedene Forschungen hier stattfinden können in verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Fragestellungen. Und das ist auch mein persönlicher Antrieb tatsächlich. Also ich bin ja Informationswissenschaftlerin. Und wenn das anschlussfähig ist, was wir hier machen, dann ist das natürlich eine große Freude, weil das bestätigt ja unsere Bemühungen, die wir eben ja auch sukzessive ausbauen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wir haben noch nie so ein großes Projekt vorher gemacht. Natürlich nicht, aber es musste ja eine Anschlussfähigkeit geben. Also wir hatten Vorerfahrungen, an die man anschließen konnte. Und wir hatten das eben in kleineren Kontexten vorher schon entsprechende Arbeitsabläufe aufgelegt, Erfahrungen gesammelt, die dann hier extrapoliert worden. Genau, aber zurück zu dem, was ist unsere Aufgabe, genau das, Quellen bereitzustellen und Forschung zu ermöglichen, sowohl im Lesesaal, ganz klassisch, als auch in der digitalen Welt. Und die digitale Welt bringt eben ganz viele neue Herausforderungen. Und das ist manchmal in so einem klassischen Umfeld wie der Archivlandschaft auch ein Transformationsprozess, der gesteuert werden muss, der gestaltet werden muss. Und da kommen dann ja ganz viele Dinge auch zusammen.
Bevor ich es nachher vergesse, wir verlinken natürlich in den Shownotes auch das Projekt, wo große Teile der Akten natürlich dann online sind. Das heißt, man kann jetzt einfach sofort gucken, was ist da eigentlich drin, die Digitalisate sind online und da gibt es dann natürlich auch Hinweise dazu, was sonst noch so passiert ist und Fortschritte beim Projekt. Aber eines, was Sie gerade gesagt haben, ist mir noch dazu eingefallen. Man kann dann, klar, man kann zurückgreifen auf Vorgängerprojekte, man kann so ein bisschen die alten Erfahrungen nutzen, aber mit einem konnten sie nicht rechnen, mit dieser Pandemie, die dann auch noch pünktlich zum Projektstart eintrat. Wie hat sich das ausgegeben? Also ich finde es wirklich erstaunlich, dass es halt funktioniert hat, das in den 3 Jahren zu machen, aber dass es auch noch funktioniert unter den Vorzeichen von Covid. Wie hat das Projekt beeinflusst? Oder hat es vielleicht, ich meine, vielleicht liege ich auch vollkommen falsch und es hat irgendwie einen zusätzlichen Schub gegeben durch irgendwas?
Ja, also damit haben wir tatsächlich nicht gerechnet mit der Corona-Pandemie. Und es hat uns gleichzeitig behindert, aber auch Schub gegeben, insofern, dass auf einmal Archivverwaltung gezwungen war, digital selber zu arbeiten. Also das gab ja einen extremen Schub, auch in anderen Domänen, ja nicht nur bei uns. Wir waren trotzdem das erste Projektteam oder der erste Arbeitsbereich, die den JoFix dann eben als Videokonferenzen abgehalten haben. Damals noch mit meinem persönlichen Account, das darf ich gar nicht so laut sagen an der Stelle.
Aber ja, aber ich meine, man muss ja irgendwo anfangen.
Wir mussten ja trotzdem weiter miteinander reden, weil wir haben es vorher ja deutlich gemacht, das verzahnte nun mal ineinander die ganzen Tätigkeiten. Und wenn wir nicht im Gespräch bleiben, das ist ein großes Projektrisiko, also das konnten wir uns nicht leisten. Was erstaunlich gut funktioniert hat, unsere Dienstleister für die Restaurierung, das ZFB, also Zentrum für Bestandserhaltung in Leipzig, die haben gut weitergearbeitet, also Akten reinigen, entsäuern, folieren, das hat weiterhin gut funktioniert, auch super exakt im Plan. Einen Hänger hatten wir tatsächlich beim Digitalisierungsdienstleister, der ohnehin schon bisschen im Verzug war. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen puffern können. Aber dann durch die Pandemiesituation und Ausfälle von Beschäftigten, also es war ja überall anders auch so und da in diesem Bereich auch so, sind wir da tatsächlich in einen zeitlichen Verzug gekommen, der uns letztlich dazu gezwungen hat, einen zweiten Dienstleister
Sie haben es parallel nochmal parallelisiert.
Genau, nochmal die Komplexität erhöht, damit es spannend bleibt. Das war ja schon ein bisschen, war ja schon am Laufen sozusagen. Genau, also da mussten wir nochmal einschreiten und haben noch einen zweiten Dienstleister beauftragt. Das hört sich immer so easy an, also auch das, wir sind eine Verwaltung, wir beauftragen nicht irgendwen, der uns gefällt, da geht immer eine Vergabe voran.
Das heißt, Ausschreibung und
eine Leistungsbeschreibung formulieren. Wir haben im Vorfeld, das waren ja EU-weite Ausschreibungen, wir hatten ein halbes Jahr Ausschreibungsfrist. Ne? Also warum fängt sowas so spät an? Naja, ich muss erstmal alles auch verwaltungstechnisch abwickeln und es soll ja auch seine Richtigkeit haben, wir agieren ja auch mit Geldern aus der öffentlichen Hand. Aber so eine EU-weite Ausschreibung ist eben auch langwierig. Das hatten wir dann im zweiten Paket zum Glück nicht mehr. Es war dann nur eine nationale Ausschreibung, aber dennoch hat man gewisse Fristen, bis man dann den neuen Dienstleister beauftragen konnte. Und auch die Dienstleister zeigt die Erfahrung, da muss man auch immer erstmal miteinander wieder ein bisschen warm werden. Was wollen wir? Also ihr habt zwar die Leistungsbeschreibung gelesen, ihr habt auch ein Testmuster abgegeben, aber am Ende, wenn es dann so ins Laufen kommt, gibt es dann doch immer wieder noch neue Fragen. Man hat erstmal so eine Initialisierungsphase, bevor auch das wieder richtig produktiv geht. Die Entscheidung war trotzdem richtig und hat jetzt auch unser Budget nicht gesprengt an der Stelle. Wir sind im Rahmen geblieben. Das war deswegen richtig, weil wir einfach insgesamt in dem Zeitplan bleiben konnten. Wir konnten am Ende dann trotzdem rechtzeitig oder zeitnah diese Pakete wiederum für die Auswertung zur Verfügung stellen. Denn wir sind ja bis letztes Jahr noch davon ausgegangen, dass es auch im letzten Jahr enden wird.
Ja, stimmt.
Und wir wollten natürlich also bis zum Stichtag alles in dem DMS haben. Es sollte schon komplett sein, also in dem Sinne, dass alles da ist und zumindest grob gesichtet. Ne? Also jetzt, was jetzt ja passiert, ist ja die intensivere Sichtung und auch nochmal Vertiefung in bestimmte Fragestellungen oder auch Ausdifferenzierung der Fragestellungen. Und ja, dann, das war so die zeitliche Klammer, die wir immer vor Augen hatten. Und dann hat sich die ja jetzt verlängert, die Perspektive.
Was eine schöne Überleitung ist zu meiner Frage an Frau Stauber. Also, dass Sie jetzt hier noch sitzen, hat ja eben genau das zum Hintergrund, ne, dass das Projekt verlängert wurde. Und es ist seit jetzt Anfang dieses Jahres, wir reden über das Jahr 2024, eine neue Phase eingetreten. Was passiert denn jetzt?
Da passt es ganz gut, nochmal zu dem Fall Ferdinand Mainzer vielleicht zurückzukommen. Da sind ja 19 Objekte dokumentiert an die Staatlichen Museen Berlin gegangen. Aber tatsächlich 148 Objekte wurden in einer Versteigerung verkauft. Da sind in der Akte auch Käufernamen zum Beispiel überliefert. Und das ist tatsächlich ein Teil der Forschung, die jetzt ansteht, zu versuchen, die Objekte, die wo nicht direkt aus den Akten der aktuelle Standort hervorgeht, sondern vielleicht Zwischenschritte passiert sind, bis sie heute vielleicht in einem Museum sind, weiter zu rekonstruieren. Und das ist auf jeden Fall, da haben wir einiges vor uns. Also wenn man das schon mal in Relation so sieht an dem Fall, da sind einige Objekte in den Akten überliefert, wo es sich lohnt, noch weitere Recherchen zu betreiben. Dann auch in Kombination mit allen anderen Quellenbeständen oder auch anderen Datenbanken, das zu prüfen, ob die Objekte dann vielleicht doch noch irgendwo hingelangt sind, wo man möglicherweise noch eine Rückgabe oder Ähnliches irgendwie veranlassen kann.
Was bei mir noch steht, wo ich vergessen habe, was es bedeutet, es gibt noch keine Normenvokabulare.
Ja, also das ist etwas, die Provenienzforschung an sich ist ja noch nicht so eine super alte Disziplin. Also Provenienzforschung wird schon sehr lang betrieben, aber dass das jetzt so institutionalisiert ist und es ja auch zum Beispiel das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste gibt, was explizit Provenienzforschungsprojekte fördert, ist noch nicht so lange. Das hängt alles mit den Washingtoner Prinzipien und so weiter von 98 zusammen, dass es dann wirklich so ins Laufen gekommen ist und es vermehrt Fördergelder auch dafür gab. Und zuge dessen beschäftigt sich natürlich die Provenienzforschung genauso wie andere Forschungsbereiche mit Normdaten und Normvokabular. Wo, jetzt, wo es halt immer digitaler wird, wie können wir unsere Forschungsdaten wirklich für alle nachnutzbar gestalten? Das ist ja auch was, was Frau Mollenhaver schon angesprochen hat. Dieser Nachnutzungsaspekt ist auch für uns sehr groß. Also momentan ist es so, dass wir, ich denke, da arbeiten andere Forscherinnen auch ähnlich, viele Excel-Tabellen haben, wo wir Sachen dokumentieren und schon versuchen, das auf möglichst einheitliche Begriffe runterzubrechen. Und es gibt auch schon Ansätze, zum Beispiel sowas wie Wikidata zu nutzen oder die GND, um halt ein einheitliches Normvokabular über die einzelnen Forschungsprojekte hinaus halt auch zu haben, um die wiederum miteinander zu vernetzen. Weil nur weil wir hier jetzt zum Beispiel schon mal was mit Ferdinand Mainzer gearbeitet haben, heißt ja nicht, dass vielleicht auch schon mal eine andere Forscherin sich damit auseinandergesetzt hat. Und das alles irgendwann mal zusammenzubringen, das ist auch das große Ziel allgemein von der Provenienzforschung. Und dafür braucht es natürlich ein normiertes Vokabular, dass Personen gleich bezeichnet werden, dass Auktionshäuser gleich bezeichnet werden, beziehungsweise die unterschiedlichen Bezeichnungen zusammengeführt werden unter einem Datensatz. Also das ist dann so ganz weite Zukunftsmusik. Aber wir haben uns vorgenommen, in dem Projekt uns da schon anzunähern und da jetzt auch eine Art erstmal interne Forschungsdatenbank aufzubauen, um dort halt unsere Ergebnisse und die ganzen zum Beispiel Personennamen oder Personen, die im Zuge von Raubkunst auftauchen, zu sammeln und dann aber auch anschlussfähig zu machen.
Kommen wir am Schluss nochmal zu Frau Mollenhaber. Was sind denn so die Aussichten aus Ihrer Sicht? Ne? Also ich meine, das ist alles eben neu und speziell und, wie Sie auch schon gesagt haben, eigentlich wie ein Pilotprojekt zu betrachten. Jetzt sind Sie natürlich als Projektleitung wahrscheinlich dann in der Position, wo Sie das dann nach außen tragen, oder? Dass Sie anderen Leuten sagen, okay, das sind unsere Erfahrungen, das ist, was wir gemacht haben, oder sind Sie da noch drin und sagen, wir schließen das jetzt erstmal ab, wir warten erstmal die nächsten 3 Jahre noch ab und dann können wir mal gucken, was wir gesammelt dann abgeben können an die Gemeinschaft und sagen können, okay, das ist, was wir gelernt haben.
Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Wir haben während der Projektlaufzeit schon immer viel kommuniziert und uns auch vernetzt. Das ist auch wichtig, denn nur so im Austausch entstehen auch Ideen oder man kommt irgendwie weiter an Stellen, wo es vielleicht hakt. Und gleichzeitig sehe ich das auch ein Stück weit als Verpflichtung, wenn man so will, dass wenn man so eine große Förderung bekommen hat, das Wissen auch zu teilen, was man erworben hat innerhalb dieses Projektes und zwar in alle Richtungen. Also sowohl in der Bestandserhaltung, Restaurierung, Digitalisierung, was haben wir hier mit dem DMS gemacht, was haben wir mit der OCR gemacht, was haben wir uns in der Projektmanagement-Organisation gedacht, in der Zusammensetzung des Teams und was bedeutet das auch fürs Haus, also fürs Archiv an sich, die Sichtbarkeit, die sich dadurch erhöht hat, dass wir eben mehr wahrgenommen werden öffentlich, dass es Menschen einfacher fällt, einen Ansatz zu finden, sozusagen mit uns in Kontakt zu treten. Ja, und das unterstreicht auch die Bedeutung, die anhaltende Bedeutung der Erforschung des Nationalsozialismus. Denn klar ist hier der Fokus in dem Projekt auf Prominenzforschung, aber es geht um die Erforschung der Zeit des Nationalsozialismus, Holocaustforschung. Und das ist eben auch der Mehrwert, ne? Also diese Quellen, die jetzt online verfügbar sind, die jeder Interessierte, jeder Forschende einsehen kann, auch da arbeiten wir noch dran, diese Präsentation zu verbessern, Download-Funktion zu verbessern, den Download von OCR-Daten und all das, was dazugehört, das ist uns klar. Aber wir nehmen ja genauso wahr, dass Forschung sich auch digitalisiert und entwickelt. Frau Stauber hat jetzt gerade beschrieben, wie Provenienzforschung an ihrer Professionalisierung für Digitalität arbeitet, weil das machen alle anderen historischen, wissenschaftlich arbeitenden Bereiche genauso. Das ist gerade das, was passiert, auch im Kontext der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Und wir verstehen uns in dieser, oder ich verstehe das Landeshauptarchiv, in diesem Kontext eben als, ich habe es vorhin schon mal gesagt, informationsbereitstellende Einrichtung, als Infrastruktureinrichtung. Und wenn wir eine Infrastruktureinrichtung sein wollen, dann müssen wir eben Anschlussfähigkeit herstellen. Wir müssen die Tools nicht immer wie jetzt selber entwickeln, aber wir müssen wissen, was diese Tools brauchen. Wir müssen wissen, was bedeutet Forschungsdatenmanagement, was steckt denn dahinter. Und das ist einerseits die Bedeutung des Projekts, andererseits sind diese Akten eben bis heute wichtige Beweisstücke. Auch das hat Frau Stauber sehr eindrücklich nochmal vorgestellt. Das gilt bis heute fort, Wiedergutmachung. Und das ist eben, muss ich schon sagen, mit einem gewissen zeitlichen Versatz, auch wenn es immer wieder Gutmachungswellen gab, sozusagen. Aber das ist eben immer noch nicht am Ende. Und auch die Aufarbeitung, wie funktioniert Verwaltung? Wir hatten es vorhin schon mal kurz, jeder ist mit Verwaltung in Kontakt. Wo sind die allermeisten Daten von Bürgerinnen und Bürgern? Bei der Verwaltung, die können am allerschnellsten sozusagen Informationen zusammentragen, auch sich das klar zu machen, sozusagen, was ist denn die scheinbare Normalität oder was wird, also wie funktionieren dann so auch solche Mechanismen von Politik, die unter bestimmten ideologischen Vorzeichen gemacht wird, die auf Ausgrenzung basiert. Und was eben auch fürs Archiv bedeutend ist oder für den Bestand, diese Akten, diese 42.000 Akten, diese 120 laufenden Meter sind jetzt in dem besten Zustand, in dem sie sein können, sowohl physisch, sie sind gereinigt, entsäuert, restauriert, umverpackt, sie sind digital verfügbar, das heißt, man nimmt sowieso auch die Nutzungslast von den Originalen, weil man sie eben überall in der Welt einsehen kann. Und wir haben sie eben auch über das hinaus, und das ist eben auch neu, über das reine Abbild, über das reine digitale Abbild hinaus qualifiziert zu Daten. Und dann setzt eben das an. Mit diesen texterkannten Informationen sind das Personen, sind das Orte, die Daten auch zu verknüpfen mit anderen Fundstellen, mit anderen Quellen, mit anderen Forschungen, also alles das, was Linked Data auch meint, was dahinter steckt, die Daten ortsunabhängig und auch physisch sozusagen losgelöst von dem Datenträger vernetzen zu können, bereitstellen zu können, zugänglich zu machen. Und das sind alles Anknüpfungspunkte, die wirken ja jetzt in beide Richtungen. Die wirken einerseits in die Forschung und die wirken ins Haus zurück.
Frau Moldenhaber, vielen Dank. Frau Schauber auch vielen Dank, dass Sie einen Einblick gegeben haben in dieses Projekt, das OFP-Projekt. Wie gesagt, wir verlinken das, ich verlinke das in den Shownotes. Wenn ich sage wir, dann meine ich ich. Und am Ende gibt es natürlich noch den Werbeblock in eigener Sache. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich vom Landeshauptarchiv den Bogen zu golem.de bringe. Tja, alles Neue zu Normdaten. Ja, wahrscheinlich nicht, Normdaten nicht. Aber zu Digitalisierung in der Wissenschaft liest man natürlich auf golem.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Für Themenanregungen und Kritik und lieben Zuspruch sind wir unter podcast@golem.de erreichbar. Ja, und Ihnen beiden vielen Dank, dass Sie mir hier Rede und Antwort gestanden haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.